So, wir fangen an. Alois, alles klar? Und beginn. Hallo Leute, ich habe Mirjam Lechner bei mir. Ich freue mich riesig, weil ich war schon zweimal bei ihr. Und heute hat sie es tatsächlich geschafft, weil sie am Niederrhein war, auch bei mir mal vorbeizukommen. Und wer Mirjam Lechner nicht kennt, die wenigen, den stellt sie sich vielleicht mal eben selber vor. Sag mal, Mirjam, was machst du so, wenn du gerade nicht hier bei uns im Rheinland bist?
Ich mache vor allem Schweineseelsorge. Das heißt, kümmere mich um Stoffwechsel und Verhaltensstörungen und besuche Bauern oder bin in Forschung unterwegs.
Und für wen machst du das? Du bist ja angestellt bei...
Bei der Zorge...
Lass mich mal, ich mach das mal. Sonst weiß ich nicht, wo du die Hände lassen sollst.
Ja, okay. Ich arbeite für die Zorgegemeinschaft UEG Hohenlohe Franken.
Okay. Jetzt bist du wahnsinnig viel unterwegs in Richtung Schweine. Und ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich brauche ja auch schon in meinem Alter schon einen Stichzettel. Fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an. Vielleicht ist aber auch gar nicht so einfach. Alles diskutiert über das Tierwohl-Label. Wie siehst du als Schweinetheologin das Thema Tierwohl-Label?
Wenn es so wird wie beim Geflügel, das Privathof-Label, wo sie die Genetik einbezogen haben, Platz, Gesundheit und Beschäftigungsmaterial, fände ich es gut.
Warum muss es überhaupt ein Label geben? Das ist dann die entscheidende Frage. Tiere werden ja heute nicht mehr gehalten. Wir waren eben bei uns im sogenannten Schweinestall, wo dann mal 50 Schweine irgendwann gestanden haben. Warum funktioniert sowas nicht ohne Label? Man könnte doch sagen, es gibt Bio-Schweine, es gibt konventionelle Schweine. Warum muss man da überhaupt noch eine Unterscheidung in den verschiedenen Haltungsformen machen?
Das wird eine Zwischenstufe zwischen konventionell und Bio. Bio kommt am Markt nicht hoch, weil der Preis zu hoch ist. Also sie haben zwar gerade Gewinne im Schweinebereich, bewegen uns aber immer noch im Bereich 2% Gesamtmenge, weil eben auch Futterkosten, Ackerbau, alles mit akkumuliert werden. Und du hast gerade gesagt, du hast früher 50 Schweine gehabt, dann hast du gewusst, wer die hält und wie die da leben. Ja. Das schafft Vertrauen. Heute ist es anonym, der Produzent ist nicht beim Konsumenten und immer wenn Vertrauen geht, kommt Papier. Okay. Das ist ein Zertifikat, eine Ablasshandel.
Wenn Vertrauen geht, kommt Papier. Das einen Satz werde ich mir merken müssen, weil es gibt ja so unendlich viele Labels und Audits und. Bringt das aber dann für das Tier tatsächlich irgendwas?
Wenn die Gesundheitsparameter eingehalten werden. Also das, was wir momentan haben, ist eine Verhandlung, der Glaube, man könne über eine reine Haltungsbeschreibung sagen, den Tieren geht es besser. Das ist wie wenn ich sage, naja, ich sehe das Haus, da sind glückliche Kinder drin. Das sagt jeder, weiß nicht. Ne? Sondern es geht tatsächlich darum, was kommt rum fürs Lebewesen. Und da sehen wir, dass die Unterschiede zwischen den Betriebsleitern größer sind als zwischen den Haltungssystemen. Also der Betriebsleitereffekt ist größer immer in allen Studien, egal ob Bio-Kühe, Konvi-Kühe, gibt es die Range so groß, dass es auf den Betriebsleiter ankommt.
Das finde ich sehr interessant, weil das würde ja bedeuten, dass wenn ich zwei Landwirte habe mit dem gleichen Label, wo irgendein Auditor feststellt, ja, auf dem Papier, da sind wir wieder beim Papier, ist bei beiden das Gleiche, dann kann es aber trotzdem nachher Unterschiede bei den Tieren geben, weil du erkennst ja Tiersignale, vielleicht sagst du da auch mal was drüber. Ist es da nicht eigentlich mehr ein Audit des Menschen als des Stalls?
Es ist natürlich leichter, Ressourcen zu messen und Stallhöhen und welches Futter ich einsetze und dergleichen, als zu sagen, outputorientiert, was kommt bei rum? Ja. Sind die tatsächlich gesünder? Und deswegen stellt sich momentan auch ganz viel aus der Veterinärmedizin gegen diese Labels auf, weil sie sagen, okay, Leute, alles probiert, ja, diese Feigenblattgeschichte, dass der LEH sich da ein paar Labels reinpflegt und dann wieder die Schnäppchenangebote fährt, funktioniert ja nicht. Ja. Ja, das ist auch eine Feigenblattgeschichte mit diesen Labels.
Ja, aber wie kommt man denn dann an die Menschen ran? Also die Menschen müssen ja im Prinzip dafür sorgen, dass das Tierwohl auch tatsächlich existiert. Was siehst du in der Praxis? Ist es so, dass die Tierhaltung überwiegend in Ordnung ist? Oder es wird ja auch immer wieder gesagt, es sind nur ein paar schwarze Schafe. Sind es wirklich nur ein paar schwarze Schafe? Oder ist unsere, ich sag mal, Tierhaltung in großen Zahlen... Ich will nicht das Wort Massentierhaltung verwenden, weil das verbrannt ist, irgendwo auch an Grenzen stößt.
Also ich denke, dass die Leistungssteigerung an ihre Grenzen gekommen ist. Wir können die Systeme nicht mehr effizienter machen und wir können auch von den Menschen, die dort in den Ställen arbeiten, nicht noch mehr verlangen, dass sie noch mehr Tiere auf einem höheren Level versorgen. Das heißt, wir brauchen einen Benchmarkwechsel von Leistung zu Heil. Mhm. Der muss im Markt ankommen und bewertet werden. Also Tierschutz als Bezahlfaktor, das haben wir momentan noch nicht. Und das verursacht, dass die Betriebe, die eine bessere Tiergesundheit gewährleisten, am Markt mit denen konkurrieren, das ist unfair, die eine schlechtere Tiergesundheit zum Beispiel abgeben, aber halt sagen, naja, ich habe dieselbe Leistung und Tageszunahme und Magerfleisch. Und das, diese unfaire Bewertung korrigiert das System nach unten. Wenn wir den Drive in die andere Richtung haben wollen, müssen wir Tiergesundheit als Tierschutzwert auch einpreisen in den Masken, in den Bezahlmasten für die Landwirte. Und dann dreht man endlich mal den Kopf und nicht irgendwo die Füße. Man braucht nicht vorschreiben, wie viel Zentimeter Fensterfläche und Dreck und Rotz und alles, sondern man muss den Kopf drehen und sagen, da muss es in die Tiergesundheit, dann kriegen es die Landwirte auch hin. Ja. Aber nicht in der unfairen Konkurrenz, dass wir eben einen Teil von Schäden an der Tiergesundheit mit in Kauf nehmen.
Jetzt aber die entscheidende Frage, mehr Tierwohl muss automatisch dann auch mehr kosten. Mehr Platz, mehr Futter, dann auch mehr Betreuung. Also auch der Faktor, muss man da irgendwie einen Personalschlüssel für Schweine einführen, dass man sagt, eine Person darf nur so und so viele Schweine betreuen. Aber dann kommt der Knackpunkt, wie kriegt man die Kosten jetzt gedeckt? Welche Rolle spielt da jetzt der LEH, also der Lebensmitteleinzelhandel, die Rewes, die Edekas und die Aldis und Lidls dieser Welt? Und vor allen Dingen, wie bekommt man den Konsumenten dazu, dass er nicht nur bei der Umfrage sagt, ich würde ja gerne mehr und besseres Schweinefleisch oder was auch immer kaufen, es dann aber nachher in der Realität dann doch nicht macht. Du sagtest ja schon, Bio-Schweinefleisch ist nach wie vor eine Nische. Wie bekommt man das hin? Als Beispiel, ich habe neulich einen Prospekt gesehen aus Frankreich von Carrefour, also eine große, wirklich große französische Kette. Da gab es in diesem Prospekt nur ein einziges Huhn zu kaufen.
Als Angebot?
Nein, also ja, es gab in dem Prospekt nur eine Bewerbung eines Huhns, was man kaufen konnte.
Ja.
Das kostete 5,99 Euro im Kilo. Mhm. Das Huhn wog 2400 Gramm, also kostet das fertige Huhn um die 15 Euro. Mhm. Wenn man in ein deutsches Prospekt guckt, da sieht man Sonderangebote, nichts anderes. Und da kosten Huhn zwischen, na, sag ich mal, 3 und 5 Euro. Warum funktioniert das, was in Frankreich ganz offensichtlich funktioniert, wenn eine große Marke wie Carrefour eben nur ein Huhn um 15 Euro anbietet, warum funktioniert das nicht in Deutschland? Gibt es dafür eine Begründung und warum wird diese Diskussion geradezu unendlich geführt, dass man immer wieder sagt, wir brauchen mehr Tierwohl, weg mit der Massentierhaltung, aber am Point of Sale bleibt das billige Fleisch? Das waren jetzt ganz viele Fragen.
Ja, genau. Wir rollen es mal rückwärts auf. Also diese Befragung zum Thema, wir brauchen mehr Tierwohl. Wir in der Beratung sagen, wir brauchen mehr Tierschutz. Tierwohl ist mal so eine sehr hohe Karotte. Hat Herr Dürrenberger vom Messerle-Institut in einem Tierhaltungsethik-Vortrag beschrieben, dass er Verbraucherumfragen als nichts anderes hält, als dass moralische Schizophrenie empirisch abgebildet wird.
Jetzt rollen sich einem Schweinehalter die Fußnägel hoch.
Genau, das heißt nichts anderes als Citizen-Consumer-Gap. Das heißt, das, was man in der Befragung als Gutmensch hier sagt, natürlich bin ich für mehr Tierschutz, kommt nicht hinten bei der rechten Hosentasche beim Bezahlen an der Kasse an. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und wenn man Neurologie schaut, dann ist nachgewiesen, dass Schnäppchen, das ist auch kulturell eingepflegt, das Belohnungszentrum triggern. Und das wird's blöd. Belohnungszentrum von Menschen und Motivation besteht aus zwei Hormonen, wie beim Tier auch, Serotonin und Dopamin. Und gerade Sexualität und Nahrungsaufnahme sind extrem gekoppelt mit Belohnungssystemen. Die Franzosen, um eine Rückfrage darüber zu machen, haben das ganz gut hinbekommen, da ist Gesellschaft und Essen Wertigkeit. Das kennt man vom Haarspray, Taft und Haarspray, weil ich es mir wert bin. Ne? Wenn man die Summen aussieht für Kosmetik, das heißt, ich werte mich durch diese Produkte und den Preise der Produkte auf. In Deutschland ist es andersrum konditioniert. Das Thema Geiz ist geil. Bei uns ist die Schnäppchengeschichte eingepflanzt. Das heißt, dass man sagt, ja, der Sprit ist ja so teuer, aber da habe ich an der Tankstelle für so und so viel getankt. Ja. Ja, das heißt, und das verstärkt sich auch, das sind Suchtsysteme. Mhm. Und die Flyer-Angebotswettbewerbszettel des LEHs ist nichts anderes als das Füttern eines Suchtsystems. Mhm. in dem Moment, wo man das Sonderangebot mit dem Schnäppchen im Belohnungszentrum dauernd auslegt, kann man nicht erwarten, dass man, wie es die Mineralölindustrie geschafft hat, ganz sukzessive die Preise anzuheben, und zwar gleichmäßig. Weil der Körper auch ständig abgleicht mit Sonderangeboten. Wir haben Preisanker. Das ist auch in der Neurobiologie erforscht. Das heißt, hast du mal ein Schnäppchen für Diesel getankt 89 Cent, kommt dir 1,24 Euro total teuer vor. Ich, die gestern auf der Autobahn blöderweise für 1,42 tanken musste, finde 1,24 dann wieder relativ entspannt. Das heißt, solange die Sonderangebote unseren Preisanker immer nach unten ankern und dem Kunden suggerieren, wir könnten für dieses Geld Tiere gut halten, was nicht geht, ja, es geht einfach nicht, haben wir ein Kehrtumsystem. Und das werde ich auch die Tage noch auf dem Vortrag sagen, das ist so schizophren und ich traue dem LEH auch nicht, der sagt, ja, wir haben doch Tierwohlprodukte gelabelt oder Labelprodukte im Sortiment, aber der kauft sie nicht, sage ich, ja, das ist wie der katholischen Kirche, da sagt man auch, du darfst keine sündigen Gedanken haben, schau zum Himmel und oben hängen diese nackten Engelchen rum, Putten ja. heißen die, ja? Ja, genau, wo ich sage, na, das geht nicht.
Passt nicht wirklich zusammen.
Geht nicht zusammen. Und die Holländer haben es geschafft, das Preisniveau und auch die Labelprodukte reinzubekommen. Weißt du wie?
Es gibt, glaube ich, Better Leven.
Aber wie haben sie geschafft, da 30-40% vom Frischmarkt da hochzuheben?
Keine Ahnung.
Die Tierschützer haben sich mit den Landwirten zusammengetan, okay, und haben nicht in Stelle eingebrochen und Druck gemacht, sondern sie haben Zettel genommen, sind durch die LEHs gelaufen und haben auf den Quadratmeter gerechnet, wie viel gute Produkte hast du und wie viele Sonderangebote, und haben das in der öffentlichen Schandmauer, kannst du nachlesen, gibt es Seiten für, veröffentlicht. Und keiner von den LEHs will am untersten Ende der Priorisierung öffentlich stehen, dass er am wenigsten für Tierwohl tut und die meisten Sonderangebote fährt. Und binnen 2 Jahren hatten die den Anteil gleichmäßig angehoben. Und wir müssen jetzt, um den Tierschutz nach oben zu bekommen, erst einmal dieses Schnäppchensucht-Thema löschen. Tierschutz gibt es nicht im Sonderangebot. Und dann kriegen wir eine Basis rein.
Also im Prinzip Zusammenarbeit zwischen Tierschützern und Landwirten,
ja,
was ja heute eine unglaubliche Front ist. Man braucht ja nur die Pravda der deutschen Landwirtschaft zu lesen, TA. Da wird ja in regelmäßigen Abständen immer darüber berichtet, dass alles ganz schlimm ist und dass die Landwirte sich auch ständig angegriffen fühlen. Was ich im Prinzip auch nicht so sehe. Ich unterhalte mich auch mit Tierschützern, mit anderen. Klar hat man unterschiedliche Zielsetzungen. Der Landwirt will ja mit seiner Geschichte Geld verdienen. Aber dass bestimmte Haltungsformen ja auch manch einem Landwirt nicht so wahnsinnig gut gefallen, ist, glaube ich, auch Fakt. Also von daher könnte es doch wirklich auch ein vernünftiges Zusammengehen und Zusammenleben, und du sagst ja gerade, in Holland passiert das, zwischen Tierschutz und Landwirtschaft geben.
Ja, also das haben wir auch schon, dass wir mit Tierschutzverbänden zusammenarbeiten, dass Austausch da ist, dass wir ehrlich mal drüber reden müssen. Es hat 2 Voraussetzungen. Das erste ist, nicht mit Tierrechtler, die sich an kein Recht und Gesetz halten und Ställe einsteigen, die Landwirte bedrohen, verleumden, nur um irgendwelche veganen Missionen durchzusetzen. Ja. Und das Zweite ist, dass wir eine neue Ehrlichkeit brauchen, auch über Probleme reden zu dürfen.
Richtig.
Das heißt, wenn wir ein Thema haben und sagen, wie jetzt in meinem Bereich, Schwanz, Ohrenbeißen, Schwanz, Ohrnekrosen, Lahmheiten, dann müssen wir auch mal zähneknirschend sagen, ja, wir haben Hausaufgaben, ja, wir wollen uns darum kümmern, wie kann das gehen? Mhm. Und eins bekomme ich immer wieder mit, wir haben eine Reihe von Landwirten, die gerne auch anders produzieren würden. Kernthema, ja, mehr Platz, was am teuersten ist, ja, Kernthema mehr Rauffutter. Und suchen dringend Markt, zum Beispiel im Privathof-Labelbereich von Wiesenhof, die guten Hähnchen machen, die übrigens das ganze Hähnchen weniger kostet als eine Schachtel Zigaretten. Stehen die Betriebe in Warteschlange, die warten ja drauf, dass sie umstellen dürfen in das System, wenn der Markt wächst. Mhm. Und jetzt kommt etwas, jetzt steigt Aldi auch mit ein in das Tierwohlhähnchen. Aber Aldi nennt das fair und gut. Weißt du auch warum? Der es nicht Privathof nennt?
Nein. Sag's mir.
Damit die Lieferanten austauschbar bleiben.
Okay.
Lidl bekennt sich zu der Firma, die das entwickelt hat mit den bäuerlichen Betrieben, hauptsächlich aus Bayern,
ja, ja,
die jetzt auch wachsen wollen. Aldi sagt, ja, also ich gehe damit rein, aber wenn die mir nicht mehr passen, dann nehme ich dieses Konzept, habe die Marke eingeführt, unterfüttert, da ist auch Substanz dahinter, aber dann tausche ich die Bauern wieder aus, wenn mir der Preis nicht gefällt.
Okay.
Und das ist diese, ja, Unverbindlichkeit des Handels, ja, die uns Zukunft und Investition schwer macht.
Okay, also da sind wir, glaube ich, absolut einer Meinung, dass nämlich der LEH da auch eine ganz entscheidende Rolle mit zu spielen hat, damit auch der Konsument, der in den Laden geht, ja, sich relativ wenig dabei denkt, die wenigen Cent, die das andere Fleisch auch tatsächlich kostet, auch bereit ist auszugeben. Ich glaube, das würde er auch tun, wenn er faktisch keine andere Wahl mehr hat, denn dann macht er das. Ja. Du warst jetzt gestern Nachmittag auf einem Strohschweinebetrieb. Ja. Und hast da Gabi Möriksmann getroffen, die ja auch mit Stroh arbeitet. Dann gibt es Jan van Weber oder Jens van Weber, der auch Strohschweine hat. Wie sieht der Markt dafür aus? Funktioniert das? Funktioniert das? Einfach mal eine Frage, weil wenn die das machen, scheinen sie nicht ganz erfolglos zu sein. Und wie funktioniert das dann in deren Fällen? Weil jeder ja sagt, ja, wenn ich Strohschweine mache, wie soll ich den verkaufen?
Das funktioniert mit einem extrem überdurchschnittlichen Engagement. Das heißt, die müssen unglaublich viel auch in Marketing stecken. Sie müssen unglaublich viel Erfahrungsschätze machen. Sie leben in einem Marktkonstrukt, wo auch jetzt das auch wieder an bestimmte Vermarktungspartner gebunden ist zum Thema, okay, falls der Vermarktungspartner einen nicht mehr möchte, dann kann man nicht eben mal woanders hingehen, weil man hat ein anderes Kostenniveau auch. Ja. Der Markt wächst momentan vorsichtig, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Wenn man Tiere outdoor mit Klimareiz und alternativ und robust halten will, brauchen wir auch robuste Rassen. Okay. Robuste Rassen bedingen, dass die Tiere ein Schutzsystem haben, eine gewisse Fettschicht für Thermoregulation, Frost. Sie brauchen eine Hautpigmentierung gegen Sonnenbrand, okay, und sie brauchen ein Haarkleid gegen Wind und Regen. Und wir
das sind dann Freilandschweine, wo du jetzt warst? Oder
das sind Pigpot-Schweine, die hier Auslauf haben. Okay. Aber die kommen dann mit Temperaturwechsel so gut klar wie Kinder, die nackt sind. Okay. Die sind ja auch nackt wie wir jetzt inzwischen. Ja, sind domestiziert. Ja. Wenn sie draußen leben wollten, bräuchten sie ein System ähnlich wie ein Wildschwein, dass sie den Witterungen auch gewappnet sind. Okay. Wir sind auch keine Neandertaler mehr.
Nein.
Und deswegen müssten dann auch die Konsumenten mitziehen und nicht nur dieses hochmagere Fleisch verlangen, was uns dann Probleme macht. Sondern dann müssen die auch Rassen haben, wie Jens van Bepper mit den bunten Bentheimern. Da habe ich auch netten Schinken dabei, da kriegst du nachher was davon. Und dann müssen wir in andere Rassen wechseln können. Und das geht nicht nur über den Geldbeutel, sondern auch über den Fettanteil.
Ja. Fett ist ja Geschmacksträger. Ja? Aber jetzt sagt die Kundin im Laden, können Sie mir das Fett bitte abschneiden?
Nicht nur abschneiden, sondern sie wählt es gar nicht aus. Dann sagt Ida, es ist zu viel Fett dran, wo man jetzt in der Ernährungswissenschaft weiß, es sind eigentlich mehr diese Kohlehydrate, die Probleme machen. Ja. Und es ist noch was anderes sogar, wie mir auch Gabi mal erzählt hat, dass dann junge Kunden kommen und sagen, Kotelett, da ist ja noch Knochen dran. Also wir haben einen unglaublichen Edelteil-Hype. Ja. Und nur weil diese irre Lehre unterwegs ist, nur der Sonntagsbraten, ja, da hat man montags die Ohren ausgekocht, am Dienstag die Sülze, am Mittwoch ist durch Sauerkraut das Schwein gelaufen, heißt, es wurde die Schwarte und der Bauchspeck mit verändert. Ja. Nur weil man nur weniger isst und nur die Edelteile, müssen genauso viel Menge an Tiere geschlachtet werden. Ich glaube, die Zahlen sind momentan, dass wir nur noch selber 40-50% vom Schwein in die Deutschland essen und den Rest, eben gerade auch Innereien, Knochen, Abschnitte, fetteres Fleisch war früher Russlandmarkt. Wir sind hochselektive Esser geworden. Das ist ein Riesenproblem.
Ja.
Für die Vermarktung, auch für Bio und die alternativen Waren.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die eine ist vielleicht relativ schnell zu beantworten. Die Rolle der Politik bei der ganzen Geschichte. Wie siehst du die Rolle der Politik? Hat die Politik da überhaupt Einfluss? Kann sie tatsächlich was ausrichten? Denn wir haben uns jetzt die letzten Minuten immer darüber unterhalten, welche Rolle spielt der Konsument, welche Rolle spielt der LEH, welche Rolle spielt der Erzeuger. Dann wird sie aber immer ganz schnell in Deutschland nach der Politik gerufen. Die da oben sollten sich mal drum kümmern. Können die das wirklich?
Ich bin der Meinung, wir brauchen Politik, Verantwortung, die Kennzeichnung des Fleisches nach Herkunft. Es kann nicht sein, dass wir sagen, okay, wir machen uns auf den Weg, wir gehen in die Vorleistung, in die Investitionen mit unseren Landwirten, mit der Beratung, schnüren unser Paket und sagen hier, wir wollen tatsächlich das Tierschutzniveau heben. Und dann nicht gekennzeichnet, die Wurstvermarkter kaufen nach Tagesspotpreisen, so läuft das, Fleisch aus Brasilien, Spanien oder China zu. Auch so Enten, gerade Enten kommen gerne aus China und so ein Kack, ja? Mit einem überhaupt nicht existenten Tierschutzniveau. Und diesen Schutz brauchen wir erst zu sagen, okay, Kennzeichnung 4D, wo kommt es her? Damit wir eine Kundenbindung bekommen, auch über den LEH an den Produzenten. Weil der geht dann 20 Jahre in Vorinvest und packt dann 500.000, 1 Million, 1,5, 2 Millionen Euro her. Dafür, dass er dann ausgetauscht wird, weil gerade mal in Brasilien irgendwie Putenfleisch billig ist. Ja. Da kann nicht sein.
Ja. Nun haben wir ja hier im Rheinland eine Kennzeichnung, die heißt Rheinischer Sauerbraten. Das war aber jetzt nicht ernst gemeint.
Der war früher aus Pferden, ne?
Der war früher aus Pferden, ja. Wir haben auch noch eine Pferdemetzgerei in einem Nachbardorf. Ja, wie ernsthaft jetzt wieder. Wie weit muss die Kennzeichnung gehen? Wenn da 4D draufsteht, ist das eine Gewähr dafür, dass das Fleisch anders, besser oder sonst wie ist? Oder wie weit muss es gehen? Weil die Leute ja sagen, Beispiel wieder Schwarzwälder Schinken, der nur im Schwarzwald im Rauch gehangen hat, aber wo der Schinken ganz woanders herkommt. Und vor allen Dingen, wie muss das gekennzeichnet sein, dass der Verbraucher, der Konsument, das auch wirklich wieder glaubt? Weil mittlerweile gibt es ja ganz viele, die sagen, ich glaube da nichts mehr von dem, was auf dem Label draufsteht.
Also es muss runter bis 4D mit einem ganz einfachen Grund. Wir haben die Krise der Ferkelerzeugung. Die steht vor der Herausforderung der Kastration 2019. Wir stehen vor den Herausforderungen von eben auch Ringelschwanz und Co., von Auflagen, die bei uns umgesetzt werden mit Timeline, an den anderen europäischen Ländern nicht. Okay. Wir haben jetzt schon 13 Millionen plus steigende Tendenz, Ferkelimporte aus anderen Ländern, die sagen, macht ihr mal ihr dämlichen Deutschen, ihr könnt ja dann bei uns billig die Ferkel haben und unsere eigene Erzeugung steht vollkommen mit dem Rücken an der Wand. Und erst, wenn man diese Bindung über 4D macht, runter bis zu geboren, aufgezogen, gemästet und geschlachtet in Deutschland, okay, erst dann bekommen wir eine Verbindlichkeit und eine Glaubwürdigkeit und Boden unter die Füße. Der Rest ist nämlich nur wieder, ja, gemästet, geschlachtet, wie du gerade gesagt hast. Und das, was wir brauchen und auch die Geflügelleute uns vorgemacht haben, die Geflügelleute haben 5D. Mhm. 5D heißt, auch die Elterntiere stehen hier. Wir haben auch die Zucht in den Händen. Und nur wenn wir auch die Zucht von dem Leistungsniveau einen Tacken runternehmen, mehr in die Gesundheitsparameter, erst dann bekommen wir auch Substanz drunter, dass wir sagen, ein Label wird glaubwürdig. Und das haben wir bisher und leider auch im Biobereich nicht.
Habe ich verstanden. Letzte Frage. Essen wir in 20 Jahren überhaupt noch Fleisch vom Tier? Stichwort, was man so schön als Laborfleisch bezeichnet. Oder kann es nicht sein, dass sich der Markt auch ganz langsam in eine ganz andere Richtung entwickelt, nämlich dass die Leute sagen, ja, Fleisch esse ich gerne, aber ich möchte nicht, dass dafür ein Tier getötet wird. Also der moralisch-ethische Aspekt verbunden mit einer, ja, ich sag mal, mehr technischen Herstellung von Fleischfasern, die aber wirklich kein Tier mehr benötigen und wo auch andere Probleme, was weiß ich, wie Gülle oder sonst irgendwas, nicht mehr anfallen. Oder ist es Spinnerei? Ich bringe immer gerne das Beispiel das Smartphone. Mhm. Vor 10 Jahren hat jeder noch mit so einem alten Knochen telefoniert. Ja. Heute hat 40% der Weltbevölkerung ein Smartphone, ja, und kommuniziert darüber. Und das ist auch ganz schleichend passiert. Und natürlich hast du und ich auch, jeder mittlerweile ein Smartphone. Und wir haben auch vor 10 Jahren gesagt, na lass das mal die jungen Leute machen. Das wird sich nie durchsetzen. Ja, wie realistisch hältst du persönlich, das ist, glaube ich, da hat keiner den Stein der Weisen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Fleisch, was ja nicht künstlich ist, es ist ja nach wie vor tierisches Eiweiß, es sind tierische Zellen, sich tatsächlich auch in einem breiteren Markt durchsetzt. Also ähnlich wie beim Smartphone, dass es ganz langsam sich in der Bevölkerung durchsetzt.
Also das ist eine Glaskugelfrage zu einer Interruptive Technology, so nennen wir das. Okay. Das ist natürlich jetzt heiß. Ich denke, wir haben 3 Gruppen. Wir haben eine Gruppe an Leuten, die nach Europa kommen, denen Tierschutz relativ egal ist und deswegen steigen auch unsere Verbräuche momentan von Rindfleisch und Geflügel an. Okay. Das sind muslimische Gruppen, das ist deutlich bekannt, dass es da keine Präferenzen groß für Labelprodukte im Tierschutz gibt. Ja, das wissen wir ja auch, die Produktion Geflügel fährt ja momentan in Arabien und dergleichen hoch ohne Ende. Dann haben wir Gruppen, die sagen, ethische Gründe, lieber Clean Meat und ich bin aus der moralischen Verantwortung draußen und esse dann so ein Hack, was mit Ham angefärbt ist und sieht aus wie Burger. Wir werden noch eine dritte Gruppe haben und die ist viel interessanter. Unter welchen Bedingungen werden wir Tiere halten? Für einen Kunden, der sagt, ja, ich möchte tatsächlich noch tierisches Fleisch von lebenden Tieren, die geschlachtet werden, essen, Das heißt, für die zählt die Natürlichkeit mehr als das Clean Meat, als moralische Gedanke. Aber wenn die diesen natürlichen Gedanken ziehen, werden die Tiere natürlich gehalten werden müssen.
Aber dann natürlich zu ganz anderen Preisen. Das ist dann First Class, das ist genau. Fünf-Sterne-Fleisch.
Das heißt dann natürliche Bedingungen, eben Wildfleisch oder aus Gehegen oder besonders artgerechte, die dann sagen, okay, dann muss da auch der Substanz dahinter, dann darf das aber auch nicht intensiv, sondern eben, da muss der natürliche Faktor zählen. Okay. Das sehe ich als diese drei Gruppen, die wir dann haben.
Mirjam, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. aber das machen wir jetzt nicht, sondern ihr hört gerade die Glocken läuten, es ist 12 Uhr. Meine Frau hat gekocht, es gibt heute bei uns Putengeschnetzeltes. Und von daher war das ein super interessantes Gespräch. Bedanke mich ganz herzlich und du musst unbedingt wiederkommen, damit wir das Gespräch fortsetzen können. Und bis dahin, macht's gut, euer Bauer Willi und Mirjam Lechner.
Tschüss.
Tschüss.
Antworten dabei, die neu sind?
Ja.
Ich hätte dazu eine nette Grafik und zwar haben die Dänen letztes Jahr...
Jetzt muss ich gucken, ob das alles aufgenommen worden ist, sonst machen wir das nochmal.
Ja, mit der reinen Frageserie, wo ich mir gedacht habe, 21, 22, 23 Fragen in Serie.